Richter und Bell.
Wirtschaft einfach und schnell.
Bei Gold und Silber ist wieder gewaltig was los. Da passiert so viel, dass wir gar nicht anders können, als dass wir heute nochmal die Edelmetalle ins Schaufenster stellen, eine neue Folge dazu machen. Schön, dass ihr bei uns seid. Willkommen zur neuen Folge von Brichter und Bell. Und ja, Raimund, ich sag mal so, wir waren ja erst kürzlich bei diesem Thema, aber diesmal drängt es sich regelrecht auf.
Allerdings, so ist es. Silber hat ja nach einer kräftigen Korrektur schon wieder neue Allzeithochs rausgehauen. Und das, obwohl viele nach dem Oktoberabsturz ja ganz großspurig verkündet hatten, vor allen Dingen natürlich die Kritiker des Metalls, die Rallye, die sei tot. Tja, weit gefehlt, liebe Skeptiker. Silber zeigt gerade allen den Mittelfinger. Gold hinkt zwar noch ein bisschen hinterher, aber auch dort rumort es. Du erinnerst dich vielleicht an Donald Trumps großspurige Ankündigung im Frühjahr. Der hatte ja gesagt, er wolle die gesamten US-Goldreserven in Fort Knox überprüfen. Aber danach?
Mhm.
Da war plötzlich Funkstille. Fast schon verdächtig. Und jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache.
Ja, ganz genau. Und das wollen wir heute alles mal auseinandernehmen. Und wir haben uns natürlich wieder jemanden eingeladen, der sich bestens auskennt. Der Edelmetallexperte Tim Schieferstein. Herr Schieferstein, schön, dass Sie auch heute wieder bei uns sind.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich auch, wieder dabei zu sein. Insbesondere, dass ich auch so viel getan habe, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben.
Ja, das ist so, ne? Deswegen muss man die Frage direkt stellen, warum rennt Silber jetzt schon wieder los nach dieser Korrektur? Hatten Sie vor allem damit gerechnet? Wäre vielleicht erstmal die erste Frage.
Da muss man sagen, dass die Silberpreise stark steigen, ist etwas, auf das ich schon seit Jahren setze, auch persönlich, nicht nur als Edelmetallhändler, sondern ich habe auch stark in Silber investiert. Und den jetzigen Anstieg, den haben Silberbugs wie ich durchaus erwartet. Und ich glaube auch, dass wir da erst relativ am Anfang sind. Silber hat eine sogenannte Cup-Handle-Formation ausgebrochen. Das ist eine Chart-Formation, die jetzt einen
Bestand. Wie heißt die? Das müssen wir nochmal ganz langsam erläutern, ja. Auch für die, die Charts nicht so können. Wie heißt diese Formation?
Eine Cup-Handle-Formation, also quasi eine Kaffeetasse. Wenn man sich das bildlich vorstellt, man auf die Seite drauf guckt, dann ist so, es gab Anfang der 80er den Höchststand beim Silberpreis und dann wurde jetzt im letzten Jahr ein neuer Höchststand, oder 2011 gab es einen zwischenzeitlichen Höchststand, das sind quasi die Kanten der Tasse, und dann hat sich jetzt der Henkel gebildet, und wenn dieser Henkel die früheren Höchststände übersteigt, und das ist halt in den letzten Wochen, Monaten passiert, dann ist das ein sehr, sehr starkes Signal dafür, dass ein Wert, in dem Fall Silber, stärker an Wert noch zulegen könnte oder wahrscheinlich wird. Und in diesem Fall ist diese Tasse über 45 Jahre gereift, in Anführungsstrichen. Und dementsprechend ist das ein sehr starkes Signal, was mich optimistisch macht, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten und auch Jahren noch deutlich höhere Rückstände sehen werden als die wir aktuell haben.
Also richtige Feierlaune gerade bei Ihnen.
Dann reden wir doch mal über das Eingemachte. Wir kommen gleich, müssen jetzt wirklich mal über das Eingemachte reden. Wir kommen auch noch auf die anderen Gründe zu sprechen. Aber wenn wir jetzt bei der Charttechnik sind, Ich kenne diese Henkeltassenformation sehr gut. Und ich kenne auch die Regel. Die heißt nämlich, dass das, was vom Boden bis zum äußersten Tassenrand zurückgelegt worden ist, das dann obendrauf gesetzt werden kann bis zum nächsten, als nächstes Kursziel. So, dann wäre ja mal die Frage, wo war der Boden? Und wenn man das draufsetzt auf den Tassenrand, wo wäre der Silberpreis dann?
Also der Boden war ja das Silber zeitweilig bei $10 und auch zeitweise darunter ist halt mit war. Und dementsprechend ist das Potenzial nach oben hin sehr, sehr groß. Also ich erinnere mich noch gut daran, meinen ersten Silberunzen habe ich für 12, 13 Euro gekauft. Und ja, heute war ich in unserem Laden in Mainz und war erschrocken, als der Mitarbeiter am Schalter dem Kunden gesagt hat, dass unser Silber jetzt 64 Euro kostet.
Also sehr, sehr groß heißt, aber Sie wollen sich da nicht festlegen. Jetzt genau nach dieser Regel zumindest, nach dieser Tassenformationsregel.
Also ich halte es für realistisch, dass Silber noch in diesem Jahr die $60 deutlich übersteigt. Das sind auch aktuell nur noch $2-3, die dafür zu machen sind. Und ich gehe davon aus, dass Silber Richtung $70-80 geht im nächsten Jahr und halt auf Sicht der nächsten ein, zwei Jahre auch die $100-Marke erreichen und überschreiten kann.
So, sorry, Etienne, jetzt bist du wieder dran. Ich musste nur mal kurz unterbrechen, deswegen.
Ja. Danke. Ja, Raimund, ich weiß, wir müssen uns hier über die Fragen hin und her spielen. Warum fragt sich der geneigte Zuhörer, jetzt kostet dann bei Ihnen die Unze 64, wenn der Preis bei 58 liegt oder der Kurs?
Das hat unterschiedliche Gründe. Das eine ist, dass bei Silber 19% Mehrwertsteuer anfällt. Mhm. Also das ist schon mal ein großer Teil. dann ist es so, dass die Prägekosten bei Silbermünzen stärker ins Gewicht fallen, was ja, was den Materialwert versus halt die Prägekosten angeht im Vergleich zu Gold. Weil es ist ungefähr gleich aufwendig, ob ich eine Goldunze präge oder eine Silberunze, aber eine Goldunze kostet halt mehr als 3.000 Euro oder 3.500 Euro und mehr. Und eine Silberunze kostet nur in Anführungsstrichen ja in Dollar rund 56 Dollar aktuell oder 58 Dollar. Sprich, ja, da ist es einfach, dass da mehr Kosten pro Stück in der Produktion anfallen. Und auch nach wie vor ist so, auch wenn es sich deutlich beruhigt hat, dass die Finanzierungen für Silberleihen höher sind als die für Gold. Das ist grundsätzlich so. Und gerade die waren in den letzten Wochen sehr, sehr hoch, sind zwar jetzt deutlich wieder zurückgekommen, aber all das sorgt dafür, dass man einfach, wenn man Silber kauft, ja, einen höheren Aufschlag rein auf den Materialwert hat.
Mehrwertsteuer heißt aber auch, dass wenn man in Silber anlegen möchte, das doch möglichst so tun sollte, dass man keine Mehrwertsteuer zahlen muss, die man ja beim Verkauf auch nicht mehr bekommt, 19%. Also wie stellt man das an?
Da gibt es die Möglichkeit, dass man bei Anbietern den Kauf mit einer Zollfreilagerung kombiniert. Das bieten wir zum Beispiel auch mit an. Das heißt dann, dass für den Kauf von Silber keine Mehrwertsteuer anfällt, weil dann irgendwann einmal in der Zukunft das Silber wieder an uns als Händler verkauft, dann hat man nie Mehrwertsteuer bezahlt und dementsprechend kann man dann bis zu 19% mehr Silber für sein Geld bekommen. Und das ist nicht nur, dass man halt jetzt mehr Silber fürs Geld bekommt, sondern was noch ein sehr viel größerer Hebel ist, ich habe hier dann auch einfach mehr Silber, das vom Wert her ansteigt. Also sprich, ja, man hebelt quasi seine Wertentwicklung, um halt diese besagten 19% gegenüber, dass man Silber ja mit Mehrwertsteuer kauft. Dann möchte ich noch ein kleines bisschen korrigieren. Es ist nämlich so, dass wenn man Silbermünzen an einen Händler zurückverkauft, dann können wir diese, wenn wir diese von Privatpersonen gekauft haben, differenzbesteuert weiterverkaufen. Und dementsprechend ist es so, dass die Mehrwertsteuer nicht vollumfänglich verloren ist, sondern ein Teil bekommt man einfach über diesen etwas höheren Ankaufspreis wieder zurück.
Also der Privatanleger kriegt dann auch Mehrwertsteuer, obwohl er gar nicht mehrwertsteuerpflichtig ist?
Er kriegt nicht die Mehrwertsteuer, sondern für uns als Händler ist es so, wenn wir jetzt eine Silbermünze differenzbesteuert weiterverkaufen können, so, das heißt, dass wir nur die Differenz zwischen unserem Einkaufs- und Verkaufspreis, dass wir darauf 19% bezahlen müssen, nicht auf den Verkaufspreis. Und das ist dann steuerlich attraktiver, als wenn wir gleich 19% aufschlagen. Ich mache mal ein simples Beispiel. Wir runden jetzt mal ein bisschen. Silber kostet netto 50 Euro eine Unze plus 19% Mehrwertsteuer. Aufgerundet sagen wir jetzt mal 60 Euro. Wenn ich jetzt eine Silberunze von einer Privatperson ankaufe und sie weiterverkaufen möchte, dann könnte ich Ihnen jetzt beispielsweise 55 Euro im Ankauf bezahlen für diese Silberunze und ich verkaufe sie anschließend für 58 Euro an Anleger weiter. Dann hat dieser Anleger, der sie kauft, 2 Euro gespart. Sie haben 5 Euro jetzt mehr bekommen als jetzt der reine Nettopreis dieses Artikels. Und wir profitieren auch davon, dass wir eine etwas höhere Marge haben, als dass wir eine neue Silbermünze, die 50 Euro netto kostet, die wir vielleicht für 49,50 eingekauft haben, weiterverkaufen.
Golden Times auf jeden Fall im Moment für Sie oder Silver Times, je nachdem, wie man das dann ausdrücken möchte. Aber jetzt haben wir noch gar nicht über die Hintergründe gesprochen. Ja. Was sind denn die Gründe oder was ist vielleicht auch der wichtigste Grund, warum wir da gerade über diese neuen Rekordhöhen sprechen?
Also ich glaube, es ist ein Bündel an Ereignissen. Es ist der generelle Aufwärtstrend der Edelmetalle. Gold hat sich die letzten Jahre stärker vorgemacht und Silber neigt dazu, dass es später nachzieht. Das kann man diesen Jahr gut sehen. Gold liegt aktuell etwas über 60% auf Dollarbasis im Plus. Bei Silber nähern wir uns der 100%. Also das Nachholpotenzial von Silber generell in einem, ich nenne es jetzt mal Zyklus, dann ist es nach wie vor so, dass Silber im Vergleich zu Gold günstig bewertet ist. Sprich, dass halt auch Anleger einfach feststellen, hey, ja, der kleine Bruder von Gold ist günstig zu haben, sich darauf mehr stürzen. Ein weiterer sehr, sehr großer Punkt ist, dass seit 5 Jahren ja das Angebot kleiner ist als die Nachfrage. Sprich, es gibt ein Angebotsdefizit, es wird mehr Silber verbraucht, als neu gefördert wird. Und das kann man durchaus eine Zeit lang halt miteinander ausgleichen. Aber irgendwann einmal ist Zahltag und es sieht wohl so aus, dass das immer mehr ins Gewicht spielt. Dann werden weitere Zinssenkungen erwartet. Also es ist eine große Gemengelage, die dafür halt sorgt, dass Silber aktuell so stark ansteigt und im wahrsten Sinne des Wortes glänzt.
Beim Thema Zinssenkungen würde ich gerne nochmal einhaken. Es wird ja oft berichtet, auch bei Gold und bei Silber, ja, wenn die Zinsen fallen, dann ist das gut für den Gold- und den Silberpreis. Mhm. Ich bezweifle das ein bisschen, zumindest langfristig, weil beide Preise ja auch gestiegen sind, sowohl Gold als auch Silber, als die Zinsen nach oben gegangen sind. Also das kann zumindest langfristig kein großer Faktor sein. Vielleicht nur mal für kurzfristige Zuckungen, oder?
Also oftmals war es zwar so, dass hohe Zinsen schlecht sind für Silber, als auch in den 80er Jahren die Silberrus oder auch die Edelmetallrus abrupt abgebrochen ist. Da war das letztendlich der Grund, dass halt über Nacht die Zinsen massiv stark angestiegen wurden, angehoben wurden. Es ist letztendlich halt immer so, dass halt auch für den einen oder anderen Anleger ein Zinsprodukt konkurriert mit halt einer Anlage in Edelmetalle. Und von daher, ja, Sie haben recht, das ist die letzten Jahre immer mehr außer Kraft getreten. Es sind andere Hebel, die dafür halt sorgen, dass die Edelmetallpreise stark ansteigen. Aber es ist auf jeden Fall nicht negativ, dass wenn die Zinsen weiter sinken für die Edelmetalle, sondern tendenziell nach wie vor halt günstig, weil einfach andere zinsbasierte Anlageklassen damit unattraktiver werden. Es wird auch günstiger, sich zum Beispiel Geld zu leihen, um damit Edelmetalle zu kaufen und so weiter. Von daher insgesamt würde ich schon sagen, dass das eine positive Auswirkung hat.
Ja, nochmal trotzdem, ich will schon mal sagen, worauf ich hinaus wollte und was der Ursprung war. Denken Sie mal 5 Jahre zurück, wo waren denn die Zinsen? Die waren bei 0%. Ja. Wo war der Silberpreis da? Der war bei was weiß ich, 17 oder 18 Dollar oder was. Ne? Und jetzt ist er bei weit über 50. Und obwohl die Zinsen jetzt viel höher sind als damals.
Ja, aber genau. Aber wie bereits eben gesagt, es sind ja mehrere Faktoren, die dafür sorgen. Das ganz Große, was ich eben vergessen habe zu erwähnen, ist natürlich die globale Verschuldung, sei es Privatpersonen, aber insbesondere halt auch Staaten. Und insbesondere, was wir halt auch noch halt haben, ist ja ein Kampf um die Vorherrschaft hinsichtlich der Weltwährung. US-Dollar versus halt BRICS oder die Chinesen. Und da ist halt auch Gold und eigentlich auch Silber einfach ein Schlüsselpunkt, weil es halt einfach die Urwährung ist, die einen Großteil unserer Menschheitsgeschichte geprägt hat. Und dann kam halt jetzt noch dazu, dass gerade in den letzten Jahren es ein Angebotsdefizit gab und dementsprechend sowohl Gold als auch Silber gute Voraussetzungen hatten. Und zwischenzeitlich sind ja auch die Zinsen gestiegen und jetzt sind sie halt wieder auf dem abfallenden Ast. Jetzt sind sie ja wieder am Fallen.
So, jetzt haben Sie das Wort Defizit benutzt oder auch Knappheit eben schon. Ist ja ein wichtiger Punkt. Die EZB hat vor kurzem davor gewarnt, dass es beim Gold mehr Forderungen auf die Lieferung des Metalls gibt, als überhaupt Gold vorhanden ist. Und beim Silber gab es ja auch neulich die Rede von einer Silberknappheit in den Lagerhäusern der großen Edelmetallbörsen. Was steckt dahinter und wie gefährlich kann das sein?
Es ist tatsächlich so, dass es deutlich mehr Terminkontrakte gibt, sowohl bei Gold als auch bei Silber. Bei Silber ist es aber noch sehr viel krasser. Da ist es so, dass auf über 300 Terminkontrakte nur eine physische Unze Silber kommt. Das funktioniert so lange gut, solange an den Terminbörsen die Anleger sich am Fälligkeitstag eines Terminkontraktes dafür entscheiden, diesen zu verlängern oder sich in Geld ausbezahlen zu lassen. Aber da ist es so, dass immer häufiger gerade in London gewählt wurde, dass man sich Silber physisch ausliefern lassen möchte. Und das sorgt ja auch für weiteren Kursdruck, weil halt einfach diejenigen, die Terminkontrakte halten, befürchten müssen, dass sie Silber ausliefern müssen, über das sie gar nicht physisch verfügen und sich am Markt besorgen müssen, was für weiter steigende Preise sorgt.
Ist das nicht eine große Gefahr? Was kann denn da noch passieren, wenn tatsächlich mehr Forderungen auf Gold, auf Silber in Umlauf sind und deutlich mehr Forderungen, als überhaupt an Edelmetall vorhanden ist? Ja, Sie sagen ganz so beiläufig, naja, dann werden die Preise weiter steigen. Ist das alles oder kann es da auch weitere Friktionen geben? Ich könnte mir vorstellen, da könnte es ja auch Pleiten geben, zum Beispiel mit unabsehbaren Folgen, oder?
Also das ist immer so, wenn Termingeschäfte eingeht, dass man letztendlich ein Risiko hat, insbesondere wenn man eine Short-Position hat, sprich wenn man auf fallende Kurse halt mitsetzt, weil man denkt, dass man Silber günstiger in Zukunft einkaufen könnte. Die Preise können ins Unendliche quasi theoretisch halt mit steigen. Dementsprechend habe ich auch ein unendliches Verlustrisiko. Und so etwas gab es auch bei Silber in den 80er Jahren, als die Gebrüder Hunt den Silbermarkt gecornert haben, sprich halt einfach den Marktengpass ausgenutzt hatten. Da hatte über Nacht die Terminbörsen die Regeln geändert, weil ansonsten hätte es sicherlich zu einem größeren Zusammensturz führen können. Aktuell sehe ich das als schwer, dass man auch damit wieder den Silberpreis einher werden würde, weil letztendlich halt auch andere Marktteilnehmer, ganz konkret China, für die Nachfrage verantwortlich sind und es halt nicht damit getan ist, dass man an den Terminbörsen Spielregeln ändert. Deshalb würde ich Anlegern nicht dazu raten, jetzt im Silbermarkt auf fallende Kurse zu setzen. Auf steigende muss man sich selbst überlegen, weil auch das hat gewisse Risiken, weil man ja da entsprechend gehebelt aktiv ist. Und dementsprechend kann es Marktteilnehmer, die auf der falschen Seite sind, durchaus ordentlich die Hosen ausziehen.
Ja, und dann kommen die USA noch ins Spiel, die jetzt Silber auf die Liste der kritischen Rohstoffe gesetzt haben. Verschärft das die Situation auch noch zusätzlich?
Ja, also ganz eindeutig. Aber das unterstreicht eigentlich auch die Bedeutsamkeit von Silber, nicht nur zur Kapitalanlage, über die wir bis jetzt halt geredet haben, sondern einfach als Industrierohstoff, sei es für die elektrische Leitfähigkeit. Kein anderes Metall hat so eine hohe Leitfähigkeit wie Silber. Sei es für die Solarindustrie, da wird es in den PV-Anlagen verbaut. Aber leider auch zunehmend in der Kriegsindustrie wird halt Silber verbraucht und dort halt tatsächlich halt auch unwiederbringlich verbraucht, während die anderen Anwendungsfälle zumindest theoretisch irgendwann in meiner Zukunft wieder zurückkommen könnten. Und all das sorgt dafür, dass Silber knapp ist und dementsprechend halt als ein existenzielles Metall und kritisches Metall von den Amerikanern eingestuft wurde.
Apropos knapp, vielleicht spielt ja auch ein anderer Aspekt noch eine Rolle, dass vielleicht ein Großteil des Silbers, aber auch möglicherweise ein Großteil des Goldes, das tatsächlich auch gehandelt wird, gar nicht am offiziellen Markt gehandelt wird. Man hört zumindest, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, dass China zum Beispiel direkt mit Gold- und Silberminen direkt Geschäfte macht, also sich direkt bei diesen Produzenten eindecken und das Metall dann dort kaufen. Das heißt, es geht gar nicht über die üblichen Terminbörsen, schon gar nicht über die üblichen Wege des Gold- und Silbermarktes. Was spielt das für eine Rolle?
Ja, das ist tatsächlich so. Also jetzt gerade bei China sagt man halt auch, dass man denkt, dass die tatsächlichen Goldreserven, die das Land hat, deutlich höher sind als die gemeldeten, was einfach daran liegt, dass all das Gold, das China im Land selbst produziert, das Land gar nicht verlässt. Noch dazu kommt das Gold und auch Silber, das es einkauft. Und gerade in den letzten Jahren, oder konnte man es ja auch mit sehen, dass halt China in vielen Ländern aktiv ist, im afrikanischen Kontinent Infrastrukturprojekte voranbringt und sich halt in Rohstoffen bezahlen lässt. Und diese Rohstoffe sind halt auch Gold und Silber. Und ja, da ist es ein taktischer Zug, dass man halt das Gold und Silber vom Markt nimmt, bevor es überhaupt auf den Markt kommt.
Was würde denn passieren, wenn konkret wird, wie viel China da eigentlich auf Lager hat? Was würde das mit dem Goldpreis machen oder auch mit der Nachfrage?
Wenn das konkret wird und diese Bestände deutlich höher sind, dann gehe ich davon aus, dass der Gold- als auch der Silberpreis deutlich steigen wird, weil es letztendlich einfach aufzeigen wird. Ich habe ja gesagt, das große Bild ist eigentlich, dass es einen Machtkampf gibt um die zukünftige Weltwährung. Ist es weiterhin US-Dollar oder sind es die Chinesen mit ihrer Währung? Und wenn dann halt einfach rauskommt, dass auf der chinesischen Seite deutlich mehr Gold liegt als auf der amerikanischen Seite, werden die Menschen den chinesischen Währungen einen höheren Wert zuordnen als halt einfach die amerikanischen. Und dementsprechend würde ich sagen, dass die Konsequenz daraus ist, dass der Dollar gegenüber Gold weiter abwertet, sprich, dass der Goldpreis weiter ansteigt und Silber genauso.
Jetzt wollen wir aber auch noch über Donald Trump reden und über Fort Knox. Wir haben es ja schon gesagt, wir haben es auch besprochen hier im Podcast. Großspurige Ankündigung, ja, ich werde die Goldreserven inspizieren, aber dann ist nichts mehr zu hören. Damals war er sogar noch mit Elon Musk befreundet und hat wohl auch gesagt, Elon Musk wird da mitkommen. Das hat sich ja inzwischen auch erledigt. Aber es war dann überhaupt ruhig um dieses Inspizieren. Und jetzt soll es sogar ein Gesetz geben. Was ist denn da passiert?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass es eine ganze Zeit lang halt mit ruhig war, was die Inspektion von Fort Knox angeht. Jetzt ist aber tatsächlich so, dass es wieder Gesetzesvorschläge eingebracht wurden, die da vorsehen, dass die Goldbestände der USA alle 5 Jahre geprüft werden sollen und halt auch, dass die Goldbestände, die einen zu geringen Feingehalt haben, weil ein geringer Teil der Goldbestände, die in Fort Knox liegen sollen, nicht den aktuellen weltweiten Handelsstandard von 4,9er Gold entspricht, sondern halt einfach, weil das noch historische alte Goldmünzen aus der Zeit des letzten Goldstandards sind, die so dann zumeist 90% Gold haben. Ja, und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass das weiter noch oder wieder an Bedeutung ist halt gewinnt. Und ich glaube, dass das auch ein kleiner Puzzlestein ist von denen, was ich eben skizziert habe. Die USA will sich zeigen als eine Nation, die Werte besitzt und diese halt in Form von Edelmetallen. Und da macht es natürlich auch Sinn, dass man halt die Zweifel, die bestehen, dass in Fort Knox all das Gold noch vorhanden ist, das man bilanziert, dass man diese aus dem Weg räumt.
Aber diese Gesetzesinitiative, die geht jetzt nicht von Donald Trump aus, wenn ich sie richtig verstanden habe, sondern von anderen. Und es ist auch nicht dann Donald Trump, der das inspizieren soll, sondern,
nein,
ich sag mal, Fachleute.
Nee, das kam jetzt, soweit ich es weiß, aus Utah, meine ich. Ich bin mir jetzt nicht damit ganz sicher. Und es ist auch bis jetzt nur ein Vorschlag, der eingebracht wurde. Also es ist nicht, dass das irgendetwas beschlossen ist. Das ist noch ein weiter Weg dorthin. So, aber es zeigt halt einfach, dass das immer mehr in den Mittelpunkt von Politik gerät und auch immer mehr darüber diskutiert wird. Und deshalb glaube ich, dass noch in der Amtszeit von Donald Trump auch dort etwas passieren wird.
Und dann wird ja immer über das deutsche Gold gesprochen, was ja auch in den Lagern der Fed in New York liegt, unter anderem dort, aber dort sind ziemlich hohe Bestände. Wäre das Ganze, dieses Gesetz oder diese Gedanken, die da gerade stattfinden in den USA, auch eine Blaupause womöglich für die Bundesbank?
Das ist lustig, dass man sagt, eine Blaupause, weil ein Drittel der deutschen Goldbestände liegen ja in den USA, zwar nicht in Fort Knox, sondern in New York. Und natürlich wäre es auch sehr spannend oder sinnvoll, dass halt auch die deutschen Goldbestände ja vollständig einer Inventur unterzogen werden. Das wurden sie nämlich noch nie. Und dementsprechend, ja, würde ich das befürworten. Ich glaube allerdings nicht, dass das tatsächlich geschehen wird, weil ja wir, glaube ich, nicht den Mut aufbringen, das durchzusetzen gegenüber den USA.
Ja, nicht nur das. Wir haben ja auch als Journalisten immer wieder bei der Bundesbank nachgefragt und es gibt da viele Anfragen. Und die Bundesbank, die, ja, ich würde sagen, die blockt so ein bisschen, indem sie sagt, na, das hat alles seine Ordnung und das wird stichprobenartig kontrolliert. Aber wie wir alle wissen, Stichproben sind noch lange keine umfassenden Inspektionen oder auch keine umfassenden Inventuren. Da vertraut man doch einfach, und das wird auch immer wieder gesagt, wenn Herr Nagel, der Bundesbankpräsident, gefragt wird, ja, außerdem ist es ja bei der New Yorker Zentralbank eingelagert und das ist ja ein Geschäftspartner, der über alle Zweifel erhaben ist. Da versucht man doch sowas quasi wegzudrücken und auch mögliche Kritik daran wegzudrücken. Wie sehen Sie das?
Das sehe ich so, dass man sich halt dieser Konfrontation nicht stellen möchte, aus meinetwegen strategischen Gründen. Und natürlich ist dann halt auch eine Folgeüberlegung nahe, ob man halt sich halt auch unabhängiger macht, indem man halt diese Goldbestände auch vielleicht gar nicht mehr in New York belässt, sondern auch nach Deutschland heimholt. Aber ja, das ist natürlich etwas Heikles, weil natürlich haben die Amerikaner halt auch ein Faustpfand in der Hand, wenn sie über solche enormen Goldbestände verfügen. Und ohne, dass ich jetzt sage, dass es halt ansonsten kommt, aber die letzten Jahre konnten wir ja es halt mit sehen, wie schnell das gehen kann, wenn man halt nicht im Willen oder Wollen der USA handelt und dann halt Vermögenswerte eingefroren werden. Also von daher für die Souveränität Deutschlands halte ich es für sehr wichtig, dass man diese nicht nur auditiert, sondern eigentlich auch ein Drittparteienrisiko nicht aussetzt, sprich sie halt auch nach Deutschland holt. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, dass man halt so stark ist und sich durchsetzt, dass dies geschieht.
Tja, und Silberreserven hat die Deutsche Bundesbank ja nicht. Und da kommen wir nochmal zum Ursprungsthema. Vielleicht noch als letzte Frage. Wenn Silber jetzt teuer geworden ist, bald ist ja Weihnachten, was würden Sie empfehlen? Noch warten mit dem Münzkauf als kleines Präsent oder geht's noch weiter hoch?
Der absolute Geheimtrick wäre, dieses Jahr schon die Weihnachtsgeschenke für nächstes Jahr zu kaufen. So, also von daher, ich gehe davon aus, dass die Preise weiter steigen. Ich bin nach wie vor stärker in Silber als in Gold investiert und habe über 80% meines Vermögens in Gold und Silber investiert. Also von daher, ich bin da sehr überzeugt von dem, was ich hier rede und was ich tue. Und ja, ich glaube, dass das hier ein Dynamiken, ein Trend, das sich noch einige Jahre anhält. Sicherlich gibt es immer wieder halt mal Zurücksetzer. Aber da das große Bild eigentlich ist, dass halt die Edelmetallbestände vom Westen Richtung Osten abwandern, wird meiner Meinung nach jeder Rücksetzer genutzt, ja, um letztendlich mehr Gold und Silber zu akkumulieren. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir in Korrekturen von 20-30% und mehr erleben werden, sondern dass eher so ist wie jetzt gerade die letzte Korrektur, die sich um die 10% bewegt, und dass das dankbar vom Markt aufgenommen wird, um günstig nochmal Gold und Silber zu kaufen und es danach wieder weiter aufwärts geht.
Interessanter Vorschlag. Warum nicht dieses Jahr schon die Edelmetall-Weihnachtsgeschenke fürs nächste Jahr kaufen? Gerade, Herr Schieferstein, wenn man damit rechnet, dass diese Tasse-Henkel-Formation, die wir am Anfang ja thematisiert hatten, dass die tatsächlich auch umgesetzt wird, der Silberpreis weiter nach oben schießt, vielleicht irgendwann mal sogar dreistellig wird. Ich glaube, es wird spannend bleiben und wir werden auch im nächsten Jahr über dieses Thema reden, da bin ich ganz sicher. Erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Tim Schieferstein, dass Sie sich heute wieder Zeit für uns genommen haben.
Ich danke Ihnen auch für die Einladung und freue mich drauf, bei neuen Höchstständen wieder miteinander sprechen.
Ja, spätestens Dezember kommendes Jahr haben wir dann wieder ein Date, aber ich hoffe und denke auch, dass wir uns vorher dann nochmal hören, wenn da wieder die, wenn es da wieder rund geht bei Gold und Silber. Danke auch von meiner Seite.
Genau. Ob Sie die Weihnachtsgeschenke zurückgeben wollen, die Sie in diesem Jahr gekauft haben fürs nächste Jahr oder sich darüber freuen, dass Sie es getan haben.
Genau.
Also, aber ja, in diesem Sinne auch allen eine frohe Weihnachtszeit.
Guter Tipp. Übrigens ein Weihnachtsgeschenk, was auf keinen Fall, und da bin ich sicher, umgetauscht würde, oder?
Nein, das auf keinen Fall. Also das ist durchaus halt auch mal ein Tipp für den einen oder anderen. Anstatt dass man Kindern oder Enkelkindern Scheine gibt, die wahrscheinlich noch vor Silvester wie auch immer ausgegeben werden, ist es doch durchaus etwas Werthaltiges, dass man den Kindern Edelmetallen schenkt und vielleicht halt auch einen Wert, den sie auch erst in einigen Jahren tatsächlich wahrnehmen, was sie denn da geschenkt bekommen haben. Also wenn ich zum Abschluss so eine kleine Geschichte erzählen kann, ein Bekannter von mir, der hat von seinem Onkel über Jahrzehnte jedes Jahr einen Krügerrand geschenkt bekommen. Und der fand das natürlich als Kind und als Teenager und junger Erwachsener ziemlich spießig, langweilig und so weiter. Naja, und vor 3-4 Jahren hat er damit das komplette Eigenkapital aufgebracht für den Kauf seines Eigenheims. So, und dann hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung gehabt. Da hat der Onkel ihm ermöglicht, dass er mit seiner Familie in einem Eigenheim wohnt. Deshalb glaube ich, dass man durchaus mal darüber nachdenken könnte, ob man vielleicht auch Edelmetalle zu Weihnachten verschenkt.
Ja, das ist eine großartige Geschichte. Da kriegt das dann auch immer so ein rundes Bild, ne? Wenn man sowas Praktisches hat aus dem Alltag.
Ja.
Ja, vielleicht ist das was für euch da draußen. Schreibt uns mal eure Gedanken zu Gold, zu Silber, zu Geschenken an die Enkel oder für euch selber auch einfach mit Blick auf die nächsten Jahre, wie ihr da investiert, ob ihr was zu Weihnachten kauft oder erst für nächstes Jahr oder schon für nächstes Jahr. Brichter&Pellet@ntv.de, das ist unsere E-Mail-Adresse und dann sagen wir bis nächste Woche.
Freue mich. Ciao, ciao.
Ciao.
Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.